Die Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. In unserer Predigtreihe über 1. Könige sind wir jetzt bei der Hälfte des 1. Könige angekommen. 2. Könige kommt ja dann auch noch hinterher. Wir haben also jetzt 11 Kapitel schon miteinander durchgearbeitet und wir haben dabei gesehen, wie David noch kurz vor seinem Tod seine Nachfolge geregelt hat. Er hat Salomo berufen und zum König eingesetzt und anschließend haben wir auch gestaunt, wie weise der Salomo ist. Wir haben gestaunt darüber, dass er Israel zum mächtigsten und reichsten Land der damaligen Zeit gemacht hat und wie er für Gott einen prachtvollen Tempel gebaut hat. Doch wir haben auch gesehen, dass er schon zu Beginn seines Königtums selbst die Saat für seinen Fall gelegt hat. Er hatte nämlich das Königsgesetz aus 5. Mose 17 ignoriert und sich eine Prinzessin aus Ägypten zur Frau genommen und er hat auch angefangen, auf den Höhen zu opfern. Und später vermählte sich Salomo noch mit vielen anderen Frauen aus anderen Völkern und ließ diese ihre eigenen Götter anbeten und so verstrickte sich Salomo dann am Ende selbst in Götzendienst und Gott kündigte ihm an, dass das Reich zerfallen wird, wenn Salomo gestorben ist. In allen Abschnitten, die wir durchgearbeitet haben, wurde uns deutlich, dass Gott seine Versprechen hält. Alles, was er prophezeit hat, ist dann in der Folge auch eingetroffen. Und die Linie Davids hat er bei allem dann doch durchgetragen. Und gleichzeitig haben wir immer wieder bemerkt, dass wir auf einen größeren König warten müssen. Dieser größere König wird zwar auch aus der Linie Davids kommen, doch bisher haben sich auch die besten Vertreter dieser Linie als Sünder gezeigt und keineswegs als großer König, der Gottes Volk endgültig retten könnte. Und so haben wir heute zu den nächsten König an der Reihe, nach David und Salomo. Es ist Rehabeam, der Sohn Salomos. Mit Rehabeam beginnt eine Reihe von Königen, die in ihrer Mehrzahl häufiger durch ihre Sünden als durch ihre Gottestreue oder ihrem Führungstalent auffallen. Im heutigen Abschnitt, 1. Könige Kapitel 12 bis 14, Vers 20, passieren wieder einige sehr spannende und auch überraschende Geschichten, wie ich finde, die aber doch von Ungehorsam und von Selbstsucht geprägt sind und dazu führen, dass das Königreich Israel auseinanderfällt. Und so habe ich die Predigt eben auch überschrieben, das zerrissene Königreich. Und es fängt gleich im 12. Kapitel mit der Teilung an. Salomo ist gestorben und sein Sohn Rehabeam wird König an seiner Stelle. Und kaum ist Rehabeam ins Amt gekommen, kommt das Volk und bittet ihn, den Frondienst zu erleichtern, den Salomo ihnen auferlegt hatte. Denn Salomo hatte enormen Reichtum angesammelt, aber offensichtlich auch sein Volk zu einem ziemlich geknechtet, damit eben und ihm hohe Abgaben auferlegt, um den Glanz seines Königshofs zu erhalten. Und das Volk, das bat Rehabeam, neuer König, man kann Sachen neu machen, haben sie ihn gebeten, die Lasten zu erleichtern. Und Rehabeam war noch jung, hat sich Rat gesucht und hat sich aber Rat nur bei seinen irdischen Beratern gesucht. Er suchte keinerlei Hilfe bei Gott und es sieht so aus, als wäre diese Möglichkeit, Gott um Hilfe zu bitten, für ihn völlig abwegig. Und darüber hinaus vertraut er eben nicht den erfahrenen Beratern seines Vaters, sondern er hört auf den Rat unerfahrener Männer seines Alters. Männer, denen es genau wie Rehabeam offensichtlich an Weisheit mangelte und auch an der Hinwendung zu Gott. Denn auch von diesen Beratern kam keiner auf die Idee, Gott anzurufen. Keiner überlegte, warum Rehabeam überhaupt König geworden ist, ob das jetzt sein Verdienst war oder wie er in dieses Amt gekommen ist. Tatsächlich war es allein Gott, der ihn dazu gemacht hatte, weil er über David eine Königslinie geschaffen hatte, die bis zu dem König führen sollte, der Gottes Volk von aller Schuld erlösen sollte. Und schon hier wird deutlich, Rehabeam ist es also auch wieder nicht. Anstatt dem Volk entgegenzukommen und die Last zu erleichtern, verhält er sich hier genauso, wie der Pharao sich gegenüber Gottes Volk Israel verhalten hat. Das Volk bittet um Erleichterung und der Pharao hat die Lasten erhöht. Und Rehabeam macht genau das Gleiche. Das Volk bittet um Erleichterung und Rehabeam erhöht die Lasten. Und die Reaktion vom Volk lesen wir in Kapitel 12, Vers 15. Wir werden also keinen durchgehenden Predigttext lesen, sondern es ist gut, wenn ihr eure Bibel aufgeschlagen habt und dann immer mit den angekündigten Bibelstellen mitlesen könnt. Kapitel 12, Vers 15. So schenkte der König dem Volk kein Gehör, denn es wurde so vom Herrn gefügt, damit er sein Wort erfüllte, dass der Herr durch Achia von Silo zu Jerobeam, dem Sohn Nebats, geredet hatte. Und als nun ganz Israel sah, dass der König ihnen kein Gehör schenkte, antwortete das Volk dem König und sprach: Was haben wir für einen Anteil an David? Wir haben keinen Erbteil an dem Sohn Isais. Auf, Israel, zu deinen Zelten. Sorge du nun für dein Haus, David. Und so ging Israel zu seinen Zelten. Das Volk hat sich vom König abgewendet. Jetzt können wir sagen, okay, der Rehabeam, der hat sicher Dinge falsch gemacht, aber wir lesen auch, damit das Wort des Herrn erfüllt würde. Das heißt also, dass das Königreich geteilt wird, ist genauso Plan des souveränen Gottes. Und wir sehen hier also diese Spannung zwischen Gottes Souveränität und der Verantwortung des Menschen. Aber wir müssen eben sehen, alles läuft nach dem souveränen Plan Gottes. Gottes Prophetien sind ausgesprochen durch verschiedene Propheten und gehen in Erfüllung. Und trotzdem ist gleichzeitig Rehabeam voll verantwortlich für die falschen Entscheidungen und Sünden, die er begeht. Und genau das Gleiche haben wir heute auch in der Lesung gehört, in der Apostelgeschichte. Da spricht Petrus zu den Männern von Israel, den Männern von Jerusalem, und er sagt ihnen in Apostelgeschichte 2, Vers 22, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Das heißt also, auch mit Christus war es so, es war Gottes Plan, es war der Plan, dass Christus in diese Welt kommt und sich für uns opfert, weil wir Sünder sind. Und doch sind die Männer von Jerusalem verantwortlich dafür, weil sie haben ihn den Römern übergeben, damit er am Kreuz stirbt. Das heißt also, es ist einmal der Plan, die Souveränität Gottes, und es ist andererseits die Sünde des Menschen, und der Mensch ist für seine Sünde verantwortlich. Gott hat Christus nach seinem Plan dahingegeben und Christus ist den Weg ans Kreuz gegangen. Doch war es das Volk in Jerusalem, das ihn den Römern zur Verurteilung übergeben hatte und kreuzige ihn gerufen hat. Aber kommen wir noch einmal zurück zu 1. Könige 12, Vers 15. Und da hieß es, dass Achia zu dem Jerobeam, der Prophet Achia zu Jerobeam geredet hatte. Und was hat er ihm denn erzählt? Und das lesen wir direkt in dem Kapitel davor, im 11. Kapitel, ab Vers 29. Das ist die Begegnung von Achia mit Jerobeam, wo Achia Jerobeam das Königtum ankündigt. Es geschah aber zu jener Zeit, als Jerobeam aus Jerusalem wegging, da fand ihn der Prophet Achia von Silo auf dem Weg. Der hatte ein neues Obergewand an und sie waren beide allein auf dem Feld. Und Achia nahm das neue Obergewand, das er anhatte, und zerriss es in 12 Stücke. Und er sprach zu Jerobeam: Nimm dir 10 Stücke. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Siehe, ich will das Königreich der Hand Salomos entreißen und dir die 10 Stämme geben. einen Stamm aber soll er haben, um meines Knechtes David und um der Stadt Jerusalem willen, die ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe. Deshalb, weil sie mich verlassen haben und Astarte, die Gottheit der Zidonier, Chemosh, den Gott der Moabiter und Milkom, den Gott der Ammoniter angebetet haben und nicht in meinen Wegen gewandelt sind, um zu tun, was recht ist in meinen Augen, nach meinen Satzungen und Rechten, wie es sein Vater David getan hat. Hier spricht Gott das Gericht über Salomo. Denn Salomo hatte zum Ende seiner Herrschaft nicht nur Gott, sondern eben auch Götzen angebetet, die seine Frauen am Königshof eingeführt hatten. Doch Gott ist gnädig mit Salomo um David willen und löscht die Linie nicht ganz aus, sondern lässt zwei Stämme in der Linie Davids. Und zu Jerobeam spricht er weiter: So will ich dich nun nehmen, du sollst regieren über alles, was deine Seele begehrt, und König sein über Israel. Und es wird geschehen, wenn du nun allem gehorchst, was ich dir gebieten werde, und in meinen Wegen wandelst und tust, was in meinen Augen recht ist, sodass du meine Satzungen und meine Gebote befolgst, wie es mein Knecht David getan hat, so will ich mit dir sein und dir ein beständiges Haus bauen, wie ich es David gebaut habe, und ich will dir Israel geben. Jerobeam sollte also König über 10 Stämme werden, doch erstmal musste er vor Salomo nach Ägypten fliehen, und jetzt kommt er aus Ägypten zurück, wie Mose im Grunde, und er befreit das Volk aus der Sklaverei eines ungerechten Königs, und dieser ungerechte König ist jetzt Rehabeam. Und wir hatten es jetzt gerade, das Volk hat sich also dann von Rehabeam abgewendet. Und als Rehabeam verstanden hat, dass der Großteil seines Reiches, dass er das an einen Widersacher verlieren würde, da wollte er die anderen Stämme mit militärischer Macht unter seine Herrschaft zwingen. Und er hatte schon ein Heer mit 180.000 Mann versammelt, um in den Bruderkrieg zu ziehen. Aber da griff Gott ein und sagte zu dem Propheten Schemaja, dass er Rehabeam Folgendes ausrichten sollte. 12, Vers 24. So spricht der Herr, ihr sollt nicht hinaufziehen, um gegen eure Brüder, die Söhne Israels, zu kämpfen. Kehrt um, jeder zu seinem Haus. Denn von mir aus ist die Sache geschehen. Von mir aus ist die Sache geschehen. Und sie hörten auf das Wort des Herrn und kehrten um, wie der Herr gesagt hat. Hier wird deutlich, dass es eben nicht nur das Versagen Rehabeams war, das zur Spaltung des Volkes führte, sondern es war eben auch Teil von Gottes Plan. Und Rehabeam hörte auf den Propheten und er zog eben nicht in den Krieg. Zwischen den Königen herrschte jetzt wenigstens ein Waffenstillstand, aber die Teilung des Landes war dauerhaft und es sollte später dann doch auch immer wieder Krieg zwischen den Brudervölkern geben. Wir haben jetzt also einen König, Rehabeam, der seine Möglichkeit als König über das ganze Volk Israel zu regieren verspielt hat. Jetzt schauen wir, was der andere König macht. Der andere König, das ist Jerobeam, war von Gott ausgewählt, um über das abgespaltene Reich zu herrschen. Er hatte alle Möglichkeiten, ein dauerhaftes Reich aufzubauen. Doch wir werden sehen, wie auch er seine Chancen nicht nutzt. Und das ist der nächste Abschnitt und den habe ich überschrieben, der Untergang. 1. Könige 12, Vers 25 bis 33. In Kapitel 11 hatten wir gehört, dass Jerobeam einen klaren Auftrag von Gott hatte und er sollte König über Israel sein und allem gehorchen, was Gott gebietet, und in seinen Wegen wandeln und tun, was in Gottes Augen recht ist, und Gottes Satzungen und Gebote befolgen. Doch in einer seiner ersten Amtshandlungen gibt er dem Volk Opferstätten und ein goldenes Kalb zur Anbetung und führt so, wie Aaron am Berg Sinai, das Volk von Gott weg. Damit war der Weg zum Untergang der 10 Stämme geebnet. Denn tatsächlich wird im Buch der Könige immer wieder darauf Bezug genommen, dass Jerobeam das Volk verführt hatte. Die Opferstätten und Rituale, die Jerobeam eingeführt hat, gelten als charakteristische Sünde des Nordreichs und werden in den Königebüchern immer wieder als wichtiger Grund angeführt, dass das Nordreich später von Assyrien verschleppt wird. Gott hatte also Jerobeam nicht zum geistlichen Führer berufen und Gott wollte keineswegs das Volk von Pilgerreisen zum Tempel abhalten, sondern Jerobeam sollte das Volk führen, indem er Gott gehorcht und in Gottes Wegen wandelt und tut, was in Gottes Augen recht ist und Gottes Satzungen und Gebote befolgen. Doch Jerobeam ging seinen eigenen Weg. Er vertraute nicht darauf, dass Gott ihm tatsächlich die Regentschaft dauerhaft übergeben hat. Wir lesen in 12, Vers 26, Jerobeam aber dachte in seinem Herzen, das Königreich wird nun wieder dem Haus David zufallen. Wenn dieses Volk hinaufziehen wird, um im Haus des Herrn in Jerusalem Opfer darzubringen, so wird sich das Herz dieses Volkes wieder zu ihrem Herrn wenden, zu Rehabeam, dem König von Juda. Ja, sie werden mich töten und sich wieder Rehabeam, dem König von Juda, zuwenden. Er hatte also großes Misstrauen und man fragt sich, wo es herkommt. Wenn wir nochmal erinnern, 1. Könige 11, Vers 37, da sagte Gott, so will ich dich nun nehmen und du sollst regieren über alles, was deine Seele begehrt und König sein über Israel. Das ist ja nicht plötzlich wieder aufgelöst, sondern das ist etwas, was gilt, was ihm zugesagt ist. Wäre Rehabeam doch bei Gottes Wort geblieben, aber stattdessen machte er zwei goldene Kälber, stellte das eine in Bethel, das andere in Dan auf und so musste das Volk zur Anbetung nicht den Weg nach Jerusalem nehmen, sondern hatte im Grunde ortsnahe Gelegenheiten für religiöse Zeremonien. Er machte Höhenheiligtümer, er setzte aus dem Volk Priester ein, die keine Leviten waren, weil er auf die Leviten scheinbar keinen Zugriff hatte, sondern er nahm dann halt irgendjemanden, Hauptsache die Position war besetzt. Er ordnete wiederkehrende Feste an, die ähnlich den Festen in Juda waren. Und die Termine dazu, die hat er sich frei ausgedacht. Es gab also auch noch nicht mal irgendwie einen Bezug. Und Jerobeam handelte so, weil er Gott nicht vertraute, weil er Gott nicht liebte und weil er Gott nicht fürchtete. Jerobeam vertraute Gott trotz aller Zusagen, die er ausdrücklich bekommen hatte, nicht. Er konnte sich nicht vorstellen, dass Gott sein Wort halten würde. Und gleichzeitig misstraute er auch dem Volk und fürchtete, dass es sich schnell wieder von ihm abwenden würde, da er Gott nicht zutraute, ihn im Amt zu halten. Er wurde selbst aktiv und er baute eine religiöse Fassade auf, um das Volk bei Laune und damit das Volk ihm, Jerobeam, die Treue halten würde. Jerobeam wollte also Sicherheit und wollte nicht im Vertrauen leben. Aber wie sieht es bei uns aus? Hast du auch schon mal versucht, Dinge zu kontrollieren oder etwas zu manipulieren, anstatt auf Gottes Wort zu vertrauen? Wie sehr ist irdische Sicherheit dein Gott, dem du vertraust? Vertraust du auf die Verheißungen, die Gott dir gibt, auch wenn es brenzlig wird? Jerobeam vertraute Gott jedenfalls nicht und so gaukelte er dem Volk durch die eingeführten Rituale eine Verbindung zu Gott vor. Damit zeigte Jerobeam auch, dass er Gott nicht liebte. Und die Kälber und Opferstätten, die er geschaffen hatte, nur für seine politischen Zwecke nutzte. Er benutzte Gott für seine eigenen Pläne. Und er benutzte Gott, damit das Volk ihn weiterhin als König anerkannte. Jerobeam fürchtete Gott auch nicht. Er inszenierte das religiöse Theater und kam scheinbar gar nicht auf den Gedanken, dass das für Gott vielleicht nicht in Ordnung wäre. Obwohl er, als Achija zu ihm gesprochen hat, genau das gehört hat, weil Achija hatte hatte ja auch gesagt, warum Salomo jetzt abgesetzt wird, beziehungsweise warum er 10 Stämme kriegt, nämlich weil Salomo Götzen angebetet hat. Das heißt, der Jerobeam hatte eigentlich alle Informationen und doch hat er sich dafür entschieden, seinen eigenen Weg zu gehen und eben nicht auf Gottes Wort zu hören. Jerobeam hielt seine Maßnahmen, die allein politischer Natur waren, für wichtiger als wahre Anbetung Gottes, der ihn und alle Menschen geschaffen hat. Dabei hätte sich Jerobeam auch bei der aufmerksamen Lektüre der damals vorliegenden Schriften, zum Beispiel der Sprüche Salomos, orientieren können. Da heißt es in Sprüche 9, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Aber das war Jerobeam völlig fremd. Dabei war er eben nur aus Gottes Gnaden König geworden. Die Botschaft hier ist also, folge Gott und bleibe bei seinem Wort und folge nicht dem Verlangen oder den Ängsten deines Herzens. Insbesondere, wenn sie Gottes Wort widersprechen. Und das ist eben etwas, was uns sicher auch nicht selten schwer fällt, dass wir einfach uns etwas wünschen und dann unter Umständen auch versuchen, das, was wir in der Schrift lesen, so zu interpretieren, dass es passt. Jerobeam macht jedenfalls mit seinem Ungehorsam weiter. Er baute einen Tempel und die religiösen Städte, um das Volk zu verführen, damit es ihm treu wäre. Und jetzt kommen wir zum dritten Teil, der heißt Ungehorsam. Wir sind im 13. Kapitel, das ist das gesamte 13. Kapitel, wo wir noch einmal sehen, Gott möchte, dass Jerobeam und dass wir alle sein Wort hören. Und so geht es in diesem Kapitel um den Ungehorsam von Jerobeam, aber auch um zwei Propheten, die ebenfalls auf Gottes Wort hören müssen. Und wegen dieses Ungehorsams von Jerobeam schickte Gott einen Propheten aus Juda nach Bethel, als Jerobeam gerade am Altar Opfer räucherte. Der Prophet hatte den Auftrag, Jerobeam darüber zu informieren, dass die kultischen Rituale, die er eingeführt hatte, von Gott aus nicht in Ordnung sind. Also er hat es noch einmal explizit gesagt bekommen. Dabei weissagte der Prophet über den König Josia von Juda. Es heißt es in 1. Könige 13, Vers 2. Und er rief gegen den Altar durch das Wort des Herrn und sprach, Altar, Altar, so spricht der Herr. Siehe, es wird dem Haus Davids ein Sohn namens Josia geboren werden, der wird auf dir die Priester der Höhen schlachten, die auf dir räuchern, und man wird Menschengebeine auf dir verbrennen. Das war also eine Prophetie, die sich genau auf diesen Altar in Bethel bezog, vor dem Rehabeam gerade stand und geopfert hat. Und der König Josia aus Juda, der regierte etwa, der hier gerade angesprochen ist und der auf den geweissagt wird, der regierte etwa 300 Jahre nach Rehabeam. Also das ist wirklich noch lange im Voraus. Und zu diesem Zeitpunkt war das Nordreich Israel schon lange verschleppt von den Assyrern. Es bestand also gar nicht mehr. Und Josia war ein König, der Gottes Wort befolgen wollte. Und er, das war zu der Zeit, als er gerade in Juda aufräumte, und auch dort waren Götzendienst und Opfer auf den Höhen eingeführt worden, und dort ließ er alle falschen Altäre und Götzenbilder einreißen, und dabei kam er dann eben auch nach Bethel. Und jetzt springen wir mal in 2. Könige 23, Vers 15. Und da kam er zu diesem Altar von Bethel. Und da heißt es, ebenso auch den Altar von Bethel und die Höhe, die Jerobeam erbaut hatte, der Sohn Nebats, der Israel zur Sünde verführte. Auch diesen Altar und die Höhe brach er ab, also der Josia. Und er verbrannte die Höhe und zermalmte sie zu Staub und verbrannte das Aschera-Standbild. Zweifellos war das gegenüber Jerobeam eine Prophetie, die erst einige hundert Jahre später eintreffen sollte. Und insofern war es natürlich nicht ganz klar, ist das glaubwürdig? Ich meine, da kommt ein Prophet und sagt dies und das, aber es ist jetzt keine konkrete Überprüfung des Wahrheitsgehalts und der Vollmacht des Propheten klar. Und insofern kündigte der Prophet auch ein Zeichen an, was unmittelbar eintreffen sollte. Jetzt sind wir wieder zurück. Ihr könnt bei 2. Könige den Finger drin lassen, da gehen wir auch nochmal wieder hin. Wir gehen zurück zu 1. Könige 13, Vers 3. Der Prophet aus Juda, und er gab an jenem Tag ein Zeichen und sprach: Das ist das Zeichen, das der Herr geredet hat. Siehe, der Altar wird bersten und die Asche, die da drauf ist, verschüttet werden. Es ist also der Altar, vor dem Rehabeam jetzt gerade steht, der sollte zerbersten und zerbrechen. Und Jerobeam, der wollte diese Weissagung gar nicht hören. Und deshalb bedrohte er den Propheten. Und es geschah, 13 Vers 4, und es geschah, als der König das Wort des Mannes Gottes hörte, der gegen den Altar von Bethel rief, da streckte Jerobeam seine Hand aus vom Altar herab und sprach: Ergreift ihn. Und dann verdorrte seine Hand, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, sodass er sie nicht wieder zurückziehen konnte. Gott ließ also seine Hand verdorren, und im nächsten Vers: Und der Altar barst und die Asche wurde vom Altar herab verschüttet, gemäß dem Zeichen, das der Mann Gottes durch das Wort des Herrn angekündigt hatte. Also glaubwürdiger geht es gegenüber dem Rehabeam ja nun nicht. Er hatte immer noch seine Hand hier oben und er konnte sie nicht zurückziehen. Diese beiden offensichtlichen Zeichen waren also, ja, dienten als Nachweis, dass wohl auch die Prophetie über Josia gut eintreffen könnte. Und so war der Beweis erbracht, dass der Prophet mit allen Vollmachten ausgestattet war. Jerobeam verstand das jetzt auch und deshalb bat er den Propheten, dass er bei Gott doch ein gutes Wort einlegen könnte, ob er nicht seine Hand wieder heilte. Das tat der Prophet dann auch und prompt war die Hand wieder gesund und war geheilt. Jetzt könnte man denken, Jerobeam, jetzt hast du es auch verstanden, und werde wach und erkenne, dass es ein allmächtiger Gott ist, mit dem du hier, mit dem du hier umgehst. Aber er verwendete offensichtlich keinen Gedanken darauf, Gott für die schnelle Handlung zu danken oder über die Ankündigung des Propheten zu erschrecken. Jerobeam hatte eben weder Vertrauen noch Liebe noch Ehrfurcht vor Gott. Man hat das Gefühl, eigentlich nimmt er ihn gar nicht zur Kenntnis. Und gleichzeitig war er aber ein sehr berechnender Politiker und so wurde er prompt sehr freundlich zu dem Propheten. Mit Gewalt konnte er ihn offensichtlich nicht überwinden, also versuchte er es mit Freundlichkeit. In Vers 7 lesen wir: Da sprach der König zu dem Mann Gottes: Komm mit mir heim und erfrische dich. Ich will dir auch ein Geschenk geben. Er wollte ihn also nicht mehr in den Kerker werfen, sondern er lud ihn zu einem Festmahl ein. Und wieder verlor Jerobeam kein Wort über Gott. Nun, der Prophet lehnte dankend ab, wahrscheinlich nicht nur, weil er sich in der Gesellschaft des Königs, der ihn gerade noch umbringen wollte, vielleicht nicht so wohl fühlte, sondern auch, weil er von Gott eben den Auftrag hatte, sofort nach dem Dienst, nach der Erfüllung des Auftrags, nach Juda zurückzukehren und in Bethel nichts zu essen und zu trinken. Natürlich auch nicht übernachten. Und er sollte auch keinesfalls den gleichen Weg zurückgehen, den er gekommen war, sondern einen anderen Weg. Soweit hatte der Prophet aus Juda also alles richtig gemacht. Er hatte den Auftrag Gottes an dem Altar in Bethel im Angesicht von Jerobeam zu verkünden, ausgeführt. Der Prophet hatte Vertrauen in Gott und hat diesen gefährlichen Auftrag durchgeführt, der ihn ohne Gottes Eingreifen sicher das Leben gekostet hätte. Schnörkellos hat er alles umgesetzt und sich weisungsgemäß ohne Aufenthalt wieder auf den Rückweg gemacht. Das war vorbildlich. Aber jetzt war da noch ein anderer Prophet in Bethel, der gehörte zur Truppe von Jerobeam. Der Prophet war schon sehr alt und er hatte sich alles berichten lassen, was da jetzt vor Jerobeam passiert war und was der Prophet aus Juda dem König gesagt hatte und mit welcher Vollmacht er aufgetreten war. Und dann ließ er sich seinen Esel fertig machen und ritt dem Propheten schnell hinterher, um ihn zu sich nach Hause einzuladen. Ziemlich sicher, dass der alte Prophet wusste, dass der Prophet aus Juda nicht bei ihm essen und trinken durfte. Und entsprechend lehnt der Prophet mit Hinweis auf Gottes Auftrag ab. 1. Könige 13, Vers 18. Jetzt sagt der Prophet aus Bethel: Aber jener sprach zu ihm: Ich bin auch ein Prophet wie du, und ein Engel hat durch das Wort des Herrn zu mir geredet und gesagt: führe ihn zurück in dein Haus, damit er Brot esse und Wasser trinke. Er log es ihm aber vor. So steht es in der Schrift. Und da kehrte er um und aß in seinem Haus und trank Wasser. Um den Propheten aus Juda zu überzeugen, log er ihm vor, dass Gott den Befehl an ihm aufgehoben hätte, nichts in Juda zu essen oder zu trinken. Der Prophet aus Juda ließ sich so sehr schnell überzeugen, vielleicht auch, weil er es für angemessen gehalten hat, jetzt mal eine Pause zu machen und doch mal was zu essen und zu trinken. Er hatte ja immerhin auch einen ziemlichen Weg vor sich, hatte schon einen hinter sich, er hatte diesen spannenden Auftrag, lebensgefährlichen Auftrag für Gott erledigt, und er dachte, da kann es auch gut sein, dass Gott es sich anders überlegt hatte und dem Propheten eine verdiente Pause gönnte. Doch hatte der Prophet aus Juda bisher seine Aufträge direkt von Gott selbst erhalten. Das heißt, er hätte hier auf jeden Fall vorsichtiger sein müssen. Er hätte die Quellen prüfen müssen. Ist denn dieser Prophet aus Bethel, hat er denn die Vollmacht? Kann er denn wirklich Gottes Wort sprechen? Tatsächlich hat er jetzt die Vollmacht gekriegt. Das lesen wir in Vers 20. Da sagt der Prophet aus Bethel: Als sie aber zu Tisch saßen, da kam das Wort des Herrn zu dem Propheten, dem aus Bethel, der ihn zurückgeführt hatte. Und er rief dem Mann Gottes zu, der von Juda gekommen war, und sprach: So spricht der Herr, weil du dem Befehl des Herrn ungehorsam gewesen bist und das Gebot nicht gehalten hast, das dir der Herr, dein Gott, geboten hat, sondern umgekehrt bist und Brot gegessen und Wasser getrunken hast an diesem Ort, von dem er dir sagte, du solltest weder Brot essen noch Wasser trinken, so soll dein Leichnam nicht in das Grab deiner Väter kommen. Jetzt hatte er mit Vollmacht gesprochen, der Prophet. Aber das war natürlich für den Propheten aus Juda niederschmetternd. Und das war vorher, hat er mit einer erdachten Lüge ihn verführt, und jetzt hatte er plötzlich Vollmacht. Also zweifellos war der Prophet aus Juda reingelegt worden. Und er wollte jetzt auch sofort abreisen. Er bekam den Esel von dem Propheten aus Bethel und machte sich gleich auf den Weg nach Juda und hoffte vielleicht insgeheim, war nur kurz, vielleicht ist es nicht so schlimm, und dann kann das ja vielleicht noch schaffen. Aber in Vers 24 lesen wir: Als er nun fortging, da begegnete ihm auf dem Weg ein Löwe, der tötete ihn, und sein Leichnam lag hingestreckt auf dem Weg, und der Esel stand neben ihm und der Löwe stand neben dem Leichnam. Das ist schon mal eine sehr ungewöhnliche Situation, dass der Löwe eben dann nicht sein Opfer frisst, sondern dass er sich nur daneben stellt. Und dass der Esel, der vermutlich auch eigentlich auch ein schönes Opfer gewesen wäre für den Löwen, auch noch daneben steht. Also da sehen wir, das ist auch vom Herrn. Der Prophet aus Juda hörte davon, holte dann den Leichnam, begrub diesen in seinem eigenen Grab und beauftragte seine Söhne, ihn selbst in denselben Grab neben dem Propheten aus Juda zu bestatten, wenn er dann an der Reihe wäre. Auf den ersten Blick eine sehr eigenartige Geschichte. Und wir fragen uns vielleicht, warum hat der alte Prophet aus Bethel den Propheten aus Juda überhaupt mit einer Lüge verführt? Wieso hat er das gemacht? Was kann denn jetzt dieser arme Prophet aus Juda dafür? Nun, der Prophet aus Bethel glaubte an Gott und dass seine Prophetien eintreten. Denn in 13, Vers 31 lesen wir: Und als er ihn begraben hatte, sprach er zu seinen Söhnen: Wenn ich sterbe, so begrabt mich in dem Grab, in dem der Mann Gottes begraben ist, und legt meine Gebeine neben seine Gebeine. Denn das Wort wird gewiss eintreffen, dass er durch das Wort des Herrn ausgerufen hat, gegen den Altar in Bethel und gegen alle Höhenheiligtümer, die in den Städten Samarias sind. Wir erinnern uns, da hatte er nämlich gesagt, Josia wird durchs Land gehen und der wird dann einmal die aktiven Priester, die wird er töten, und die schon verstorben sind, die wird er aus den Gräbern holen, er wird die Gebeine verbrennen und auf den Altären die Asche verteilen. Und damit waren die Altäre unrein und konnten als solche auch nicht mehr benutzt werden. Der Prophet aus aus Bethel. Der war also sehr beeindruckt von dem Auftritt des Propheten aus Juda vor Rehabeam. Er glaubte der Prophezeiung, dass eben die in Juda an den Höhen dienten, durch König Josia getötet würden und dass dann auch die Gebeine der verstorbenen Priester verbrannt würden. Und damit wären seine Beine auch verbrannt worden, weil er gehört eben zur Priestermannschaft von Jerobeam. Und jetzt haben wir doch den Finger in 2. Könige 23 und lesen da weiter. Und Josia, ab Vers 16, und Josia sah sich um und erblickte die Gräber, die dort auf dem Berg waren. Also er ist jetzt in Bethel. Und sandte hin und ließen die Gebeine aus den Gräbern nehmen und verbrannte sie auf dem Altar und verunreinigte ihn nach dem Wort des Herrn, das der Mann Gottes verkündigt hatte, als er dies ausrief. Und er sprach, was ist das für ein Grabmal, das ich hier sehe? Da sprachen die Leute der Stadt zu ihm, es ist das Grab des Mannes Gottes, der von Juda kam und diese Dinge, die du getan hast, gegen den Altar von Bethel ankündigte. Da sprach er, so lasst ihn liegen, niemand rühre seine Gebeine an. Und so blieben seine Gebeine erhalten, samt den Gebeinen des Propheten, der von Samaria gekommen war. Damit hatte der Prophet von Bethel seine Gebeine vor dem Verbrennen gerettet. Der alte Prophet glaubte auch, dass der Prophet aus Juda von Gott den Auftrag erhalten hatte und nicht zum Essen und zum Trinken in Bethel bleiben durfte und Gott diesen Ungehorsam nicht ungestraft lassen würde. Auch das hat er sich vermutlich überlegt. Und er vertraute dann darauf, dass Josia die Gebeine des eigentlich rechtschaffenden Propheten aus Juda, der ja nun genau das angekündigt hat, was Josia gerade macht, nicht verbrennen würde und seine Asche zum Verunreinigen der falschen Altäre verstreuen würde. Und so sorgte er dafür, dass er in demselben Grab lag wie der Prophet aus Juda. Denn die Gebeine wären nach einiger Zeit nicht mehr zu unterscheiden gewesen. Und somit würde er dem Verbrennen der Gebeine der götzendienerischen Priester und Propheten entgehen. In diesem ganzen Abschnitt sehen wir also einen sehr unterschiedlichen Umgang mit dem Wort Gottes. Wir haben einmal Jerobeam, der lehnt Gottes Wort ab und macht nur das, was er für richtig hält. Dann haben wir den Propheten aus Juda, der hört auf Gottes Wort, er begibt sich auch in Gefahr. Aber dann lässt er sich durch falsche Verkündigung, die nicht von Gott kommt, vom rechten Weg abbringen. Er ist nicht bei der Quelle des Wortes geblieben, sondern er hat sich von widersprechenden Offenbarungen vom Weg abbringen lassen und die Quelle nicht geprüft. Also das ist eben etwas ganz Wichtiges. Wenn wir aus der Schrift in der Schrift eine Botschaft lesen und verstehen und wir bekommen dann eine Botschaft von jemandem, der sagt, er hätte schon die Vollmacht, das auszulegen, und die wäre genau das Gegenteil, dann müssen wir ganz wichtig und richtig prüfen, hat er da die Vollmacht? Habe ich mich vorher geirrt? Ich meine, jetzt bei dem Propheten von Juda war das offensichtlich, dass er sich vorher nicht geirrt hat. Und müssen wir prüfen, wo kommt diese Aussage her? Wie valide ist sie? Wie gut können wir wie zuverlässig können wir dieser Aussage folgen? Wir haben noch den alten Propheten aus Bethel. Er missbraucht Gottes Wort und er lügt in Gottes Namen, aber gleichzeitig vertraut er auch auf Gottes Wort. Denn er hält alles für wahr, was der Prophet aus Juda verkündet und leitet davon einen Plan für sich ab. Vielleicht wäre die bessere Reaktion gewesen, sich vom falschen Weg abzuwenden und auf dem er sich als Prophet von Jerobeam befand, anstatt den Propheten aus Juda da so mit hineinzuziehen, wenn er schon alles glaubt. Aber er hat es jetzt so gemacht. Wie ist dann unser Umgang mit Gottes Wort? Vertrauen wir auf das Evangelium von Jesus Christus, der für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist? Wir haben in seinem Wort diverse Aufträge erhalten. Versuchen wir, diese Aufträge zu erfüllen? Oder lassen wir uns schnell von treuen Befolgen des Wortes abbringen und uns durch falsche Verkündigung oder unsere eigenen Gelüste oder Bequemlichkeit verführen? Wie vorsichtig sind wir, wenn wir Verkündigung hören, die uns gefällt, aber vielleicht nicht auf Gottes Wort basiert? Wie gründlich prüfen wir das? Hier müssen wir immer wachsam sein. Abschließend lesen wir in unserem Kapitel, dass Jerobeam seinen Ungehorsam unvermindert fortsetzte. In Vers 33, 13 Vers 33. Aber nach dieser Begebenheit kehrte Jerobeam nicht von seinem bösen Weg, sondern er setzte wieder Höhenpriester aus dem gesamten Volk ein. Und wer Lust hatte, den weihte er, und der wurde Höhenpriester. Und dies wurde dem Haus Jerobeams zur Sünde, sodass er vernichtet und aus dem Land vertilgt werden musste. Und jetzt erfahren wir, wie Jerobeam sein endgültiges Urteil von Gott erhält, es im Grunde selbst abholt. Kapitel 14. Jerobeam schickte seine Frau verkleidet zu dem Propheten Achia, das war der, der ihm prophezeit hat, dass er König wird, um eine günstige Prophezeiung über die Krankheit seines todkranken Sohnes zu bekommen. Jerobeam wollte aber vermeiden, dass eine Verbindung zu ihm hergestellt wird, da er wusste, dass er wohl den ursprünglichen Auftrag, den er von Achia bekommen hatte, nämlich Gott treu zu sein, und dass er dem in keinster Weise nachgekommen ist. Und so nahm er an, dass Achia nicht gut auf Jerobeam zu sprechen ist, und deshalb sollte sich seine Frau verkleiden und da quasi unerkannt und ohne, dass eine Beziehung hergestellt werden kann, etwas über das Schicksal des kranken Sohnes zu erfahren. Achia war schon erblindet. Insofern ist es fraglich, warum sich die Frau überhaupt verkleiden musste, weil er konnte sie gar nicht sehen. Aber der Herr, der hatte Achia schon gesagt, wer zu Besuch kommen würde. So steht es auch in Kapitel 14. Und so begrüßte er Jerobeams Frau direkt beim Eintreten mit dem Namen, und er hatte tatsächlich auch keine günstige Prophetie für sie und auch nicht für Jerobeam. Achia sprach, 14 Vers 7, geh hin, sage Jerobeam, so spricht der Herr, der Gott Israels, weil ich dich aus der Mitte des Volkes erhöht und zum Fürsten über mein Volk Israel gesetzt habe, sodass ich das Königreich dem Haus Davids entrissen und es dir gegeben habe, weil du aber nicht gewesen bist wie mein Knecht David, der meine Gebote befolgte und mir nachfolgte von ganzem Herzen, sodass er nur tat, was in meinen Augen recht ist, sondern weil du mehr Böses getan hast als alle, die vor dir gewesen sind, weil du hingegangen bist und dir andere Götter und gegossene Bilder gemacht hast, sodass du mich zum Zorn reiztest und mich verworfen hast. Darum, siehe, bringe ich Unheil über das Haus Jerobeam, und ich will ausrotten von Jerobeam, was männlich ist, Mündige und Unmündige in Israel, und ich will die Nachkommen des Hauses Jerobeams ausfegen, wie man Kot ausfegt, bis es ganz aus ist mit ihm. Der eine Thronfolger starb also sofort, als die Frau zurückkam zu Jerobeam. Und Jerobeam starb noch immer in 21 Regierungsjahren, und seine Königslinie endete dann bei seinem Sohn Nadab, der nach 2 Jahren Königschaft dann ermordet wurde. Und so kommen wir jetzt zum Schluss. Wir feiern heute das Pfingstfest, und deshalb hat uns Dominik auch die Apostelgeschichte 2 vorgelesen. Zum einen, dass wir uns erinnern, wie das erste Pfingsten abgelaufen ist. Und zum anderen, weil ich auch gerne die Unterschiede zeigen wollte zu den heutigen Kapiteln. Denn sowohl in Apostelgeschichte 2 als auch in dem heutigen Predigtabschnitt beginnt eine neue Zeit, und epochale Veränderungen betreffen das Volk Gottes. Wir haben einmal die Gründung der Gemeinde in der Apostelgeschichte, und wir haben zum anderen die Trennung des Volkes Gottes in Nordreich und Südreich. Und jetzt möchte ich mal ein paar Positionen gegenüberstellen. Apostelgeschichte. Die Gemeinde tritt als Gottes Volk ein und an dem Tag kommen friedlich 3000 Menschen zur Gemeinde hinzu. In der Geschichte heute wird Gottes Volk gespalten. 10 Stämme gehen ins Nordreich und 2 Stämme gehen ins Südreich, Benjamin und Juda. In der Apostelgeschichte, die Führer der Gemeinde zeichnen sich aus durch Gottvertrauen, Anbetung und Ehrfurcht. Die Könige der beiden Reiche, die wir heute gesehen haben, die gehen ganz eigene Wege. Sie verfolgen nur ihre eigenen Ziele. Da ist keine Ratsuche bei Gott, da ist kein Vertrauen in Gott, da ist keine Ehrfurcht. Die neue Gemeinde vertraut auf Gottes Wort und die Verkündigung durch Jesus Christus. Beide Könige haben kein Vertrauen in die Zusagen Gottes. Beide fürchten um ihr Reich, dass sie es vielleicht verlieren, wenn sie eben nicht mit eigener Kraft um den Erhalt dieses Reiches sich kümmern. Zu Pfingsten wird Gottes Wort verkündigt in der Pfingstpredigt des Petrus. Wir haben die Predigt gehört. Und anschließend sitzt die Gemeinde täglich beieinander und hört auf das Wort. Bei Jerobeam und Rehabeam, da wird Götzendienst aufgebaut durch Einrichtung von Opferstellen auf den Höhen. Da werden neue Feste kreiert, einfach damit das Volk gewisse religiöse Unterhaltung hat. Aber es hat nichts mit Gott zu tun. In der Apostelgeschichte, da wird die Verkündigung zur Errettung der Gläubigen zum ewigen Leben. Bei Jerobeam und Rehabeam, da handelt es sich um eine Instrumentalisierung von religiösen Handlungen zum eigenen Machterhalt. In der Apostelgeschichte haben wir Ausrichtung auf Gott und Jesus in allem, was die Apostel taten. Die Könige haben sich nur auf sich selbst ausgerichtet, auf ihre eigenen Interessen, und die haben sie verfolgt. In der Apostelgeschichte wird der Heilige Geist durch Gott auf die Gläubigen nach Verkündigung des Evangeliums ausgegossen. Bei Jerobeam und Rehabeam, da gibt es überhaupt keine Interaktion zwischen Gott und dem Volk. Gottes Wort wird dem Volk nicht verkündet und auch das Volk ist mehr mit der eigenen Situation beschäftigt. Es klagt über den Frondienst und auch das Volk erwartet irgendwie keine Hilfe vom Herrn und ruft den Herrn nicht an. Die Unterschiede sind also erheblich, und während wir uns bei der Königsherrschaft von Jerobeam und Rehabeam mit der Teilung des Reiches, mit dem Untergang des Nordreiches schon vor der Gründung, mit dem Ungehorsam der Könige und Propheten, mit dem Tod der Königslinie Jerobeams befassen, läuft in der Apostelgeschichte mit dem Pfingstfest, mit der damit verbundenen Gründung der Gemeinde, alles auf Jesus Christus und Einheit und Wachstum der Gemeinde zu. Wir erkennen wieder, dass Gottes Volk einen besseren König und besseren Propheten benötigt als die beiden, die wir heute betrachtet haben. Wir brauchen jemanden, der den Tod überwinden kann. Wir brauchen jemanden, der uns ein vereinigtes Königreich mit einem perfekt und weise regierenden König bringt. Jesus Christus ist dieser König. Und die gute Nachricht des Evangeliums ist, dass Gott gnädig ist mit Sündern. Er vergibt Götzenanbetern und Lügnern. Er bietet ewiges Leben für sterbliche Menschen. Die Erlösung ist möglich, weil der neue König unsere Strafe auf sich nahm und am Kreuz dafür bezahlt hat. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden und hat uns den Weg bereitet zur ewigen Gemeinschaft mit Gott. Er hat allen den Weg bereitet, die das Evangelium von Herzen glauben und ihre Sünde bekennen. Wer ihn als seinen Erlöser und König erkannt hat, der darf jubeln. Und seid euch bewusst, dass euer König gekommen ist, und vertraut auf sein Wort, das uns in der Bibel vorliegt. Und vertraut darauf, dass er noch einmal wiederkommen wird, und dann wird Frieden und Gerechtigkeit für immer regieren. Und schließen möchte ich mit 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er selbst aber, Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen. Der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.